passt zur wunderschönen Atmosphäre bei unserem Weingut. Die Sonne strahlt, ein gutes Glas Muskat in der Hand.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Die Sonne hat uns über das Leitergebirge getragen, also ich habe ja nicht weit. Wir sind im sonnigen Golz. Conny, wer traut sich vor das Mikro?
Hallo, grüß euch von mir. Ja, wir sind jetzt in der Weinregion Neusiedlersee beim Winzer, der Vielfalt nicht als Risiko sieht, sondern als Stärke. Unser heutiger Gast ist der Markus Iro. Er bewirtschaftet rund 24 Hektar in einem klaren Fokus auf Rotwein. Aber genauso viel Leidenschaft für präzise Weißweine, internationale Erfahrungen, starke Lagen und zuletzt große Erfolge bei Falstaff zeigen, hier arbeitet jemand mit Gefühl und mit Anspruch. Markus, schön, dass du da bist und danke, dass wir schon was im Glasl haben.
Prost. So, Prost zum Wohle.
Prost. Es hat sich leider eingebürgert, oder Gott sei Dank, wir sind im zweiten Jahr unseres Podcasts und wir haben jetzt zwei Weine zum Kosten oder Schaumwein und sowas, also das bürgert sich ein. Meine große Frage, Conny, wie wird es dann im vierten Jahr sein?
Ja, das ist sprudeliger. Nein, also wir haben festgestellt, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn man gleich einmal die Stimme ein bisschen spült quasi und locker flockig drauf losliegt.
Markus? Ja, ich glaube, zum Starten passt das wunderbar. Wir haben unseren Tover Boho im Glas, passt zur wunderschönen Atmosphäre bei unserem Weingut. Die Sonne strahlt, ein gutes Glas Muskat in der Hand. Ja, ich glaube, so können wir starten und so kann man es leben lassen.
Tover Boho für uns, wir sind ja ungefähr in derselben Generation. Also ich denke da an diese turbulente Sendung, die es da gegeben hat, die hin und wieder für jeden Mal da bei YouTube wieder an sich die eine oder andere. Ja, etwas Ulkiges, ja. Aber ich erinnere mich an eine Situation, ob sich das auch noch erinnern könnt, hast du es jemals gesehen,
ja.
Wo die Autobahneröffnung ist, mit der Simone und mit dem Ossi Kohlmann.
Na, das muss ich nachschauen.
Ja, ich schaue das auch noch.
Ja, dann schaut es euch das an. Dann verrate ich nicht zu viel.
Kommt es zum Tohuwabohu genau aus dem Grund? Oder?
Genau, es ist jetzt nicht ganz ernst gemeint natürlich. Es ist ein Schaum, wenn er so Spaß machen, so Freude bereiten. Und man soll sich nicht verkopfen, wenn man diesen Schaumwein genießt. Ganz lustig ist, er ist entstanden, wie gerade Tohuwa Boho war, also so um die vor 4-5 Jahren. Wir wissen alle, was da war, weil wir gar nicht mehr viel drüber reden. Mhm. Aber da war es so, meine Frau und ich haben schon länger geheiratet, also wir sind doch schon ein bisschen älter, und haben dann gesagt, okay, wir wollen eine Gartenparty machen und wollen die Leute zu uns aufs Weingut einladen. Hab meine Frau gesagt, ja, wir brauchen ein Apero. Haben wir gedacht, na gut, ich bin Weinbauer, dann machen wir halt einen Frizzante, einen Schaumwein. Dann probieren wir es halt. Ne? Was war? Ja, die Party hat leider nicht stattfinden können, aus gegebenen Anlass halt, wegen Corona. Haben wir gedacht, na, was tun wir? Dann probieren wir ihn im Verkauf einmal halt. Und der ist unheimlich gut angekommen. Und seitdem haben wir ihn und funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut.
Passt ideal zum Wetter,
perfekt,
zum Starten.
Perfekter Einstieg in den Tag. Ja, genau.
Darf ich da kurz die Flasche wegnehmen, dass ich die Etikette nämlich den Hörern erkläre? Ist eh nicht, da bin ich relativ schnell fertig. Es ist ein weißes Etikett. Im Hintergrund hätte ich gesagt, Sandoriden.
Das ist der Straßenzug von Golz. Das haben wir nur eine optische Geschichte praktisch.
Also ja. Dann in Kleinbuchstaben Tohuwabohu. Unten das Logo von Markus, ein I und im Kreis ein R, wenn man die Flasche dreht auf der Rückseite. Auch wieder das I und das R, Tohuwabohu 2025, österreichischer Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure, 11,5% Alkohol und ein Schraubverschluss. So, und jetzt?
Und er lockert die Zunge, wie man
sagt. Ja, geht schon los. Ich rede ja immer für, aber da geht es gleich noch besser.
Sehr gut.
Ja, jetzt dürfen wir unseren Gast vorstellen.
Genau, so oder? Ist es. Ich habe in unseren Skripten, hoffentlich haben wir das richtig recherchiert, 1983 geboren. Das heißt, wir sind alle ungefähr im selben. Das ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich liege dazwischen. Ja. Markus, erzähl ein bisschen. Also im Herbst 1983, das heißt, du hast die Eltern vor der Lese auch ein bisschen abgehalten wahrscheinlich, da war ich schon ernst geworden.
Genau, und das Spannende ist ja, wenn man 9 Monate zurückrechnet, dann ist so Februar, März circa. Und das ist anscheinend, da ist es ein bisschen ruhiger gewesen bei uns daheim und ja, 9 Monate später bin ich gekommen.
Da war Zeit. Ja. Über den Betrieb ein bisschen. Wie ist der Hergang? Was war vor dir und wie bist du zum Wein gekommen?
Das ist eine ganz interessante Geschichte, aber natürlich so typisch Golser Geschichte, sagen wir. Also der Opa hat eine gemischte Landwirtschaft gehabt, Ackerbau, Weinbau. Mein Vater hat sich dann komplett auf Weinbau spezialisiert, hat das Weingut mit meiner Mutter aufgebaut, hat sehr gute Basisqualitäten gemacht und hat auch immer wieder ins Weingut investiert. Also wenn wir ein Geld gehabt haben, hat er es ins Weingut reingesteckt. Und ich bin dann, ja, ich sage einmal, wirklich die Leidenschaft für Wein hat sich dann so mit 16, 17 ergeben. Vorher war es halt so, die Kameraden waren am Fußballplatz oder im Schwimmbad und der Papa hat gesagt, na, jetzt fahren wir im Weingarten.
Na super, ne? Ja, danke.
Hat sich jetzt auch die Freude, war nicht allzu groß.
Da war die Leidenschaft getrübt.
Ja, genau, genau. Nein, aber dann, wenn du mal die ganzen annähernd, einmal die ganzen Sachen verstehst, was um einen Weinbau alles dreht, also dann ist es immer interessanter geworden. Dann war ich auch in Neuseeland und Deutschland auf Praktikum und dann bist du einfach immer weiter eingewachsen in die ganze Materie und je weiter du drin bist, desto interessanter wird
es. Hast du das selber ausgesucht? Mit den Praktikern
ja, quasi? Unbedingt. Das ja, unbedingt. Ja. Hm. Und Gott sei Dank waren die Eltern so weit, dass sie gesagt haben, okay, weil wir hätten daheim auch Arbeit gehabt und Gott sei Dank waren die Eltern so weit, dass sie gesagt haben, ja, geh furten, schau aus, was sie da tut und ja, und dann kommst du heim und machen wir es miteinander.
Berufliche Ausbildung grundsätzlich schon in die Richtung gegangen? Was hast du da gemacht?
Ich habe Klosterneuburg angefangen, dann wegen schulischen, wegen nicht, wegen zu,
sagen wir so,
ich bin im zweiten Jahr bin ich dann umgestiegen, also ich habe 1,5 Jahre Klosterneuburg genossen, habe sehr viele Kontakte dadurch, das hat sehr gut funktioniert und habe dann Eisenstock gemacht und ja, bin ganz glücklich darüber, wie das alles gerannt ist, war natürlich für die Eltern dann nicht so toll, wenn du die Schule wechselst.
Ja.
Und ja, und dann war ich in Deutschland und dann in Neuseeland.
Mhm. Ja, also Schulwechsel, das ist nicht immer schlecht. Also bei mir war es auch so.
Es sind auch verschiedene
Gymnasium hat dann nachher jemand gesagt, naja, es war doch ein bisschen besser und einfacher, wenn man sagt, oh, das ist halt einmal so. Jetzt können wir zurückblicken auf das, dass da keiner mehr nachfragt.
Alles gut gegangen.
Wir sind das jetzt, was wir sind.
Du, und 2011 hast du dann im Betrieb übernommen.
Also
weil die Eltern nicht mehr wollten oder weil es gerade gepasst hat?
Nein, das war leider Gottes, ist mein Vater verstorben 2011, da war ich 27 Jahre und das war schon, also muss ich ehrlich sagen, das erste Jahr hat mich sicher die Mutter noch durchgetragen durch dieses schwierige Jahr und auch meine Frau, die Ingrid. Und also das war wirklich hart. Also muss ich ehrlich sagen, die ersten 2-3 Jahre, da hat es nur funktioniert. Mhm. Also es war da alles ist, wir hätten das Ganze nicht gebraucht, aber ich glaube, es war schon ein der Startschuss, weil ich da wirklich, ich habe Sachen, ich habe müssen alles umdrehen, ja? Weil ein paar Sachen hat der Papa nur gemacht, da habe ich gar nicht auskennen.
Ja.
Und vor allem stehst du da und musst das halt alles neu aufrollen. Ja? Und ich glaube, das war so der Startschuss wirklich für noch höhere Qualität. Ja. Obwohl wir alles nicht braucht hätten, muss ich auch dazu sagen. Also.
Ja, aber grundsätzlich ist es ja auch schön, sich zurück zu erinnern, aber dann trotzdem die eigene Handschrift dann
absolut, anzulegen. Absolut.
Das ist auf jeden Fall. Bei uns ist es immer so, also die Korne stammt aus Mannersdorf am Leitergebirge, ich bin aus Hof am Leitergebirge, das kennt man wahrscheinlich nicht, aber für uns ist Gols jetzt da nicht so weit weg, das heißt, es ist eigentlich immer da gewesen, also das ist ein typischer Weinort, es gibt eigentlich ein Volksfest, wo die Messe ein Fest ist und solche Sachen, aber erklär für die Hörer doch ein bisschen, wie liegt Gols, was sind die Besonderheiten, was sind da die Lagen und wie baut sich das auf?
Ja, wenn man sich Gols so vorstellt, wir sind noch auf der Bahn, also der Übergang praktisch zum Seewinkel rein. Bei uns gibt es schon einen Hügel, sie heißen zwar Ungerberg und Gavarinza und Altenberg, sind aber natürlich Hügel. Aber der Übergang praktisch von der Bahndorfer Platte zum Neusiedlersee, dort liegt Gols noch drinnen. Das heißt, wir sind geprägt vom See natürlich, aber haben doch die cooleren Winde auch von oben, von Bahndorfer Platte und auch von den Böden her, haben wir sehr abwechslungsreiche Böden. Wir haben oben Schotter, wenn wir jetzt den Gavarinza nehmen, da haben wir oben Schotter, dann haben wir Sandböden und unten der Lehm. Und das ist ganz spannend für die Weine. Und ja.
Und eine irrsinnig lange Ortschaft. Ich bin als Jugendliche immer auf dem Golser Volksfest gewesen. Wir sind immer mit dem Radl von Weiden gekommen.
Ja.
Diese Ortschaft ändert gefühlt nicht. Also du fährst und fährst und fährst, weil damals, also das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, habe ich das Gefühl gehabt, du hast eigentlich nur Hauptstraßen und oben und unten zwei Reihenhäuser und dann war es das eigentlich. Aber es wollten alle an der Hauptstraße bauen anscheinend und deswegen ist das so eine lange Ortschaft geworden.
Ja, ich glaube, der Platz war da und die Größe waren fleißig und haben Haus gebaut dann anscheinend. ja, habe ich auch schon genossen, dass ich mal durchgegangen bin, Volksfest. Ja. Und unser Weingut ist auch die entgegengesetzte Richtung. Und ab und zu bin ich halt schon den doppelten Weg auch gegangen. Mhm.
Es kommt nur auf die Stunde. Es kommt nur auf die Vegration drauf.
Ja, genau.
Wie kann man sagen, du bist ja praktisch hineingestoßen worden durch dieses Ereignis. Wie würdest du deine Philosophie des Weinbaus bezeichnen oder wie würdest du das erklären?
Also für mich ist wirklich das Bauchgefühl einmal sehr, sehr wichtig. Ja. Aber natürlich geht es auch nicht ohne Parameter. Also nur Bauchgefühl wird es nicht funktionieren, aber nur Zahlen funktionieren auch nicht. Und ich glaube, im Weinbau verschmelzt beides. Mhm. Ich sage immer, du musst Weinbau ist ein Handwerk, so sehe ich das auch. Du musst schon die Skills haben, du musst wissen, okay, wann Gegebenheiten sind, muss ich darauf reagieren. Aber trotzdem, die Feinheiten, das funktioniert dann mit Intuition, sage ich mal. Und das macht den Unterschied aus, weil jetzt ja ist auch nicht gleich. Nicht?
Jetzt habt ihr euch auf Rotwein spezialisiert. War das schon beim Vater auch schon so oder ist das dann durch dich gekommen? Oder?
Bei den Eltern war es so 50-50 oder sogar 60 Weißwein, 40 Rotwein. Mhm. Und mittlerweile bin ich doch jetzt schon 20 Jahre so circa daheim, kannst du sagen, hat sich das dann gewandelt, immer mehr auf Rotwein. Nach wie vor ist so, dass wir auch Rotwein aussetzen. Also für uns ist Rotwein trotzdem, okay, jetzt wird vielleicht ein bisschen mehr Weißwein getrunken, aber für uns, zu uns kommen die Leute hauptsächlich wegen Rotwein. Nehmen wir dann gerne ein Glas Weiß oder Flaschen Weißen auch mit, aber Rotwein ist für uns schon sehr, sehr wichtig.
Den kommen wir uns einkaufen quasi.
Ja, ja.
Und gibt es da eine Rebsorte, die da ganz besonders am Herzen liegt?
Ja, ist ein bisschen, ich sage mal, der Vater hat Zweigelt und Blaufränkisch gehabt. Und ich habe dann unbedingt St. Laud empfohlen. War leicht naiv. Ich habe auch gar nicht gewusst, wie man das so ausbaut oder wie die Rebe so im Weinberg ist. Bis ich dann draufgekommen bin, okay, das ist wirklich eine Diva. Aber da war ich schon infiziert mit dem St. Laurent-Thema und habe nicht mehr zurückgewollt. Und mittlerweile haben wir 3 Hektar St. Laurent, was für unseren Betrieb mit 25 Hektar Gesamtfläche schon ein großer Anteil ist. Und ich liebe diese Sorte,
St. Laurent. Wahrscheinlich ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, oder? Weil es ist ja eher Thermenregion-Rebsorten, ne?
Genau, absolut. Mhm. Und ich glaube, mit St. Laurent sind wir österreichweit ganz, ganz vorn dabei. Das hat sich aber über die Jahre ergeben. Das ist nicht von heute auf morgen gegangen. Du musst dich mal einfühlen in die Sorte, musst wissen, ja, wie behandelst du die Sorte jetzt ja im Weingarten. Und ja, es hängt sehr viel Herzblut dahinter.
Allen bekannt ist der Neusiedler See. Das ist quasi ja so mittendrin. Ja, Seewinkel haben wir, dann haben wir das Kanuntum, dann haben wir eher mehr ins Mittelburgenland die Rotweine. Ist das, ich habe so das Gefühl, das hat es in den letzten Jahren, da haben sie wieder mehr eine Gruppe formiert. Ist das so, dass ihr sagt, okay, da würde ich auch sagen, das ist nicht nur der See, sondern da ist auch der Wein ganz groß. Wie schaut es klimatisch aus bei dem Ganzen? Sind das Tücken, die man hat? Wenn ein Gewässer ist, sagt man immer, das Wetter schlagt schnell um. Müsst ihr damit irgendwelche Herausforderungen kämpfen?
Naja, der See ist halt natürlich schon ein Wärmespeicher. Ja. Gibt es dann auf Nacht auch, du hast permanent eigentlich wirklich schöne, angenehme, im Sommer halt, angenehmes Klima. Und dementsprechend, glaube ich, sind auch unsere Weine. Ja. Sie sind jetzt nicht von der Säure her geprägt oder von Tannincharakter, was natürlich auch mit dem Ausbau wieder zusammenhängt. Unsere Weine, ich kann nur von Weingut reden, weil es gibt schon unterschiedliche Herangehensweisen, sind halt eher, sage ich mal, fruchtig, komplex, samtig und mache Lust auf mehr. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwas Sperriges da ist, sondern dass wirklich schön rund und harmonisch sind.
Mhm. Weil du jetzt vorher gesagt hast, die Leute kommen eigentlich einen Rotwein zu euch kaufen, nehmen dann vielleicht einen Weißwein mit. Wie sind generell diese Vertriebskanäle? Also habt ihr für ab Hof? Oder?
Ja, also ab Hof ist für uns schon ganz wichtig. Aus dem Grund, weil du direkt bei den Menschen bist. Du kriegst direkt ein Feedback. Ja. Und das ist auch ganz interessant, wenn der Wein ganz besonders gelingt, das merkst wirklich ein Puff, der geht dann auch im Verkauf rauf. Also die Leute haben schon eine Ahnung, also so ist es nicht. Aber wir haben Gastrohandel auch, was für uns ganz wichtig ist. Die Schienen haben wir alle aufgebaut. Erst meine Eltern haben eigentlich nur ein Puff und ausgeliefert, wie es halt früher so üblich war. Und wir haben das peu à peu ausgebaut. Und ja, das funktioniert ganz gut.
Da hast du mir praktisch was vorausgenommen. Ich wollte gerade fragen, die Vertriebswege und das Ganze und dass die Vorgeneration sicher ihren eigenen Stil gehabt haben. Es war natürlich so, man kennt es aus anderen Gesprächen, dass da der Weinhandel und einfach das für auf Hof passiert ist. Und da hat man natürlich auch immer, war man eh mit dem beschäftigt. Aber wie wichtig sind für die Auszeichnungen? Nimmst du da teil? Was ja, gibt es dann noch praktisch den letzten Schliff quasi?
Na, für uns sind sehr wichtig. Aus dem Grund, weil wir noch, jetzt sage ich mal, so in der Aufbauphase sind, von der Bekanntheitsgrad. Und natürlich jede Auszeichnung stellt ein bisschen ins Rampenlicht. Aber das Wichtigste ist für mich, wenn der Kunde den Wein dann auch kostet, dann versteht er es auch, dass der gewonnen hat. Ja? Also, dass er ihm schmeckt. Es bringt mir nichts, wenn der Wein jetzt irgendwo gewonnen hat und der Kunde sagt, naja, eigentlich, mir schmeckt er nicht. Also, es soll schon beides sein.
Ja? Du warst ja ein Schlossquadrat. Winzer, ne?
Ja, schon ein, zwei, schon 20 Jahre her.
Also einer von den ersten oder der
genau.
erste? Oder,
ja. Ich glaube, der zweite oder dritte, genau.
Ja.
War natürlich auch eine spannende Geschichte und da muss ich schon wirklich im Schlossquadrat, also in Jürgen auch sagen, das war wirklich eine super Aufzeit. Also das war gerade als junger Bursch, du hast noch nicht so viel Erfahrung und das war echt toll. Also das muss ich ehrlich sagen.
Quasi eine Hilfe, eine Stadthilfe.
Absolut, oder halt, ja, man, ja, das Bekanntheit und ja, nein, war super.
Die Korne kennen sie aus mit dem Wein. Ich koste ihn gerne und ich darf immer darauf hinweisen, dass man in den, also jetzt muss ich umstellen, jetzt darf ich auf den zweiten Wein hinweisen, den wir gerne kosten würden.
Und der Christoph muss entweder schnell trinken jetzt.
Jetzt darf ich austrinken.
Darfst du austrinken. Okay, ja, bitte, trink aus. Dass du es nicht ausleeren brauchst, während der Markus die Flasche öffnet.
Sehr schön, ja. Für die Show.
Jetzt kommt nämlich der Rotwein, von dem wir jetzt quasi mal kurz besprochen haben. Markus schenkt dann St. Laurent ein. Dass wir bei der Lieblingsrebsorte sind.
St. Laurent Herrschaftswald, Jahrgang 2024, ist jetzt seit ca. 2 Monaten in der Flasche. Und das spiegelt das wieder, was ich vorher gemacht habe. Nicht? Eine schöne Frucht, sehr komplex, eine schöne Dichte, aber auch ein Trinkvergnügen. Und so, das ist ein typischer Iro, sage ich mal.
Ja? Ja. Okay, also wir haben ja meistens eine Frage im Podcast, wo wir stellen, wenn du jetzt jemandem erklären würdest, was ist ein typischer Iro-Wein, dann
okay, tschuld. Ja. Wohl vorgenommen, gut. Okay.
Was? Prost, danke.
Prost. Ich habe schon fast schlechtes Gewissen, 2 Weine in einer Folge zu kosten.
Aber wirklich? Ja. Nein, ich habe gar schlechtes Gewissen.
Wir sind in Goals, also da ja, so geht das schon.
Geht das so. Ja, die Flasche, wieder dieses weiße Etikett, da steht jetzt in Kleinbuchstaben drauf St. Laurent Ried Herrschaftswald, wieder mit dem Iro-Logo. Dann haben wir ein goldenes Pickel, darf ich Pickel sagen?
Aufkleber.
Wie der Schnobelgott.
Pickel hat man am Auto.
Ja. Weingut des Jahres 2014, 2022, 2023. Von wem kommt das Pickel? Was ist das für?
Von der Landesprämierung.
Ja.
Das haben wir,
burgenländische Landesprämierung.
Genau,
Dann, wenn man die Flasche dreht, auf der Rückseite Iro, St. Laurent, Ried Herrschaftswald 2024, Burgenland und 14% Alkohol. Und wie Sie gehört habt, hat der einen Korkverschluss, der Wein.
Ja. Für mich besonders auffällig die Farbe, wirklich sehr schön im Glas.
Beschreibe sehr schön.
Ja, sehr schön, purpur. Purpurrot, würde ich sagen. Und in meinem einjährigen Bestehen jetzt neben dir an deiner Seite, kann ich sagen, man schmeckt, dass er jung ist, dass er noch nicht so lange in der Flasche ist, aber sehr angenehm und ein guter Einstieg in den Tag.
Dass er Holz gesehen hat.
Ja, oder?
Wie baust du ihn aus?
Es ist so, er wird im Edelstahltank vergoren, ca. 12 bis 14 Tage. Kommt immer aufs Jahr drauf, aber nicht zu lange. Wir sind da eher ein bisschen kürzer. Dann im Idealfall macht er den Säureabbau gleich auf der Maische. Wenn nicht, macht er ihn halt nachher, auch kein Thema. Und dann wird der Wein bis, sage ich mal, Ende November, Anfang Dezember im Edelstahltank belassen. Dann wird er filtriert und kommt dann in die Barrique-Fässer. Also wir machen da, der Wein kommt filtriert ins Fassl, ist jetzt auch nicht alltäglich, ist unser Stil, machen wir so, mir taugt es. Ja, und er schmeckt den anderen auch, Gott sei Dank.
Und du hast das, sind das neue Fässer oder gebraucht?
Teils, ja. Also natürlich, du lernst da mit der Zeit dazu. Wir haben früher ca. 90% der neue Fässer genommen, jetzt sind wir bei 70%. Wir gehen einfach vom Fass ein bisschen retour, von der Intensität her, aber trotzdem, dass wir einen Sauerstoff haben. Und bei uns ist also jeder Rotwein, was in die Flasche kommt, war im Holzfass. Die Frage ist nur, wie groß das Holzfass ist. Also wir haben auch 3000 Liter Akazienfässer und wie lange. Mhm. Ja, das ist so.
Jetzt haben wir gesagt, Großteil Rotweine. Gib uns einen kurzen Überblick über dein Sortiment. Also bis hin zum Meisterwerk haben wir gelesen, der Cuvée ist es. Aber ja, was gibt es da alles in eurem Sortiment?
Wir starten, was wir schon gehost haben, praktisch in Tohuwa Boho. Das Pendant dazu ist der Rambazamba, ist ein Rosé-Schaumwein. Mhm. Also das sind die zwei Chaoten, die sprudelnden Dinger. Und dann gehen wir ganz klassisch weiter mit Grüne Veltliner, Welschriesling. Das sind eher bei uns in der Region gefragte Sorten, was wir sehr früh im Sommer da brauchen. Und dann Chardonnay Sauvignon, das geht in der Gastro sehr, sehr gut, muss man sagen. Dann haben wir das Neueste, ist Splitter Fasernackt.
Wie schaut das Etikett aus von der Flasche?
Nackt.
Also nichts drauf.
Ganz minimalistisch, ja. Ja. Die Aufmachung auch mit Kork, aber sonst nackt. Und das ist einfach dem geschuldet, ich habe ein paar Natural Weine verkostet und dann haben wir gedacht, ja, das ist ganz interessant. Aber ich will es mal einfach, ich will es jetzt nicht in einem Vorrein graben oder irgendwo, ja, ich will einfach wirklich, dass der Wein, wie er vom Rebstock kommt, splitterfasernackt in die Flasche kommt. Also es ist ein Natural-Wein, es ist kein Orange-Wein und ich finde einfach, er ist trotzdem schön fruchtig und auch schön trinkbar.
Wie ist das so vom jetzt habt ihr verschiedene Rebsorten, kannst du sagen, was am meisten gekauft wird?
Ah, also gute Frage. Das weiß nochmal die Ingrid, meine Frau daheim, weil die macht das Büro und die sieht die Zahlen. Aber ich glaube schon, also so Zweigelt auf einen Sortenspiegel her. Dann haben wir Zweigelt, St. Laurent, Cabernet Franc kommt sehr, sehr gut an. Haben wir schon seit 20 Jahren, waren wir einfach die Ersten, was den ausgesetzt haben. Und Merlot, internationale Sorte. Ja, und das war das Zweigelt, St. Laurent, habe ich schon gesagt. Ja, das waren dann so der Sortenspiegel eigentlich, ja.
Und die Frizzantes gingen halt so nebenbei mit quasi.
Genau, ja. Also sie gingen sehr, sehr gut. Ja. Bin nur selbst verwundert, muss ich sagen. Meine Frau hat immer einen Frizzante wollen, einen Schaumwein. Und ich habe gesagt, das hat mich einfach ein bisschen gewunden. Aber mittlerweile taugt mir das sehr, sehr gut und er kommt auch voll gut an.
Also hast du deine Frau schon erwähnt. Im Vergleich dazu, wenn also jetzt den Durchschnitt unserer Hektaranzahl der Gespräche so schaut, dann sind 24 Hektar schon doch ein bisschen mehr zum Arbeiten. Wie teilt ihr euch die Arbeit auf? Wer ist da alle dabei?
Fahrt wird es uns nicht. Die Ingrid macht das Büro, was ich ja sehr, sehr dankbar bin. Intuition und Büro passt jetzt nicht so gut zusammen. Und ich mache im Keller. Also das hat sich wunderbar getroffen, dass wir da beide eigentlich unseren Part gefunden haben, was wir im Weingut erfüllen. Und dann haben wir noch in Jakob, in Milan und die Eva, die was uns dann im Weingarten helfen. Ja, und so kommen wir durchs Jahr. Also.
Ja. Verkostungen teilt sich auf oder machst du?
Teilen wir uns auf, ja. Also der Hof, ein Hofverkauf macht meistens die Ingrid. Wenn woanders Verkostungen sind, fahre ich hin, die Ingrid oder der Jakob. Mhm. Das, wer gerade Zeit hat.
Kohls, haben wir schon erwähnt, ist veranstaltungsreich. Wie schaut es da bei euch aus? Was habt ihr so die Fixpunkte im Jahr?
Die zwei Fixpunkte sind natürlich Wein im Frühling und Martini loben. Mhm. Das sind zwar die Fixpunkte und sonst ist die Tür immer offen und wir freuen uns auch, wenn wer kommt. Vielleicht vorher anrufen, dass sicher wer im Weingut ist. Und wenn nicht, auf gut Glück geht auch. Aber dann kann es halt auch sein, dass wir nicht daheim sind. Aber wir freuen uns wirklich, weil es ist einfach schön, wenn sich die Leute Zeit nehmen, sich mit Wein beschäftigen und auch schauen wollen, wo der Wein herkommt. Also da sind wir.
Und können einmal ein bisschen durchverkosten und dann schauen, was.
Ja. Wir haben einen großen Verkostungsraum, wie man jetzt da sieht.
Und die Gegend ist sehr schön, also wenn es gerade netter haben seid, dann kann man eine Runde dran in Kohls oder am See
runterfahren. Genau, oder ins Weinkultur, das kann ein bisschen die Zeit vertreiben,
da, das geht schon. Also das geht ja schon, da kommt man schon zusammen, wie man so schnell sagt.
Das heißt, dir persönlich, also hätte ich jetzt rausgekehrt, ist eigentlich das lieber, wenn die Leute zu euch kommen, im Keller verkosten und dann was kaufen, als Weinmessen gehören auch dazu, aber eher das Private, wo du mit Leuten mehr zu tun hast.
Wir machen auch zwei, drei Weinmessen. Die Vivinum steht jetzt vor der Tür. Machen wir natürlich auch gerne. Also ich mache beides gerne. Es ist halt immer, wenn sich was tut, wenn wer kommt und verkostet, ist natürlich immer lustiger, weil wenn du am Messestand stehst und es ist ein bisschen fad.
Also ja, und viele, da kriegst du die Persönlichkeit von den Leuten nicht so, du bist nur Maischinken, ne? Und die Leute kosten und kriegst gar nicht so viel.
Da haben wir es doch ein bisschen mehr Zeit und dann kommst du ins Plaudern und dann hörst du die Geschichten von den Leuten, wie es zum Wein gekommen sind, ganz spannend.
Wenn wir jetzt, wir sind ja, haben wir gesagt, wir sind in der Blüte unseres Lebens, wenn wir in die Zukunft blicken, was sind da so deine nächsten Fixpunkte, deine Vorhaben oder deine Wunschdenken, was du gerne probieren würdest oder was ansteht?
So ein Wunschdenken, ist, glaube ich, trifft es perfekt, weil planen, ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo du sagst, planen ganz schwierig. Ja. Mhm. Bei uns ist so, wir wollen ein gesunder Betrieb bleiben und das heißt einfach, immer wieder kleine Investitionen oder auch größere tätigen, aber Step by Step. Jetzt nicht irgendwo größenwahnsinnig werden und glauben, man muss die ganze Welt erobern, sondern bei uns ist so, mein Gott, 25 Hektar, moderner Betrieb, wir investieren was, ja, und dann schauen wir mal, was die Zeit bringt.
Und weil du gesagt hast, wenn du was auspflanzt, dann wird es aber auch wieder rot. Ist Piwi-Sorten, ist sowas ein Thema? Oder?
Muss ich ehrlich gestehen, zurzeit nicht. Ja. Also es ist jetzt, wir haben relativ viele Sorten schon und dadurch sage ich, okay.
Dann bleibst du im Sortenspiel.
Genau, ja. Was wir haben, das ist vielleicht mehr, ja, ein bisschen mehr, aber nicht jetzt noch eine neue Sorte dazu.
Und wenn man was dazu kriegt, ist das was, weil das ein anderer Winzer quasi verkauft hat?
Ja.
Oder verpachtet oder so?
Meistens ist es so, vielleicht hört der eine Betrieb auf, der was es nebenerwerblich gemacht hat oder was der Opa noch gemacht hat. Und für die Jungen ist, man muss ja natürlich sagen, es ist sehr arbeitsintensiv. Und wenn du nebenbei so ein paar Weingärten bearbeiten musst, darfst, geht das halt schon wirklich in die Zeit. Und da sind immer wieder Flächen, wo es halt dann hergeben werden oder verpachtet werden. Und da schauen wir dann bei den Filetstücken, dass wir da auch dabei sind und dass wir die kriegen.
Was war jetzt so ein Filetstück von Golz?
Ungerberg zum Beispiel ist für uns, Herrschaftswald haben wir schon, das passt für mich jetzt von der Menge, von der Größe her, aber Ungerberg waren wir vielleicht ein bisschen unterbesetzt und da haben wir jetzt aber geschaut, da haben wir jetzt auch Flächen dazu bekommen, was nicht ganz so einfach war, da musst du schon schauen, dass du da einen Zugang findest und ja, und dann gehört ein bisschen Glück dazu, dass du es auch du kriegst, ja. Weil es bewerben sich ja vielleicht mehrere Winzer und jeder will einen und ja.
Wie unterscheidet sich das vom Boden? Oder ist die Lage so anders, also die zwei jetzt Ungerberg und Herrschaftswald?
Naja, Herrschaftswald ist ein bisschen kühler oben, ist auf der Bandorfer Platte, ist roter Schotter. Ungerberg ist ein Südhang in Gurs. Und da, wenn man sich in Ungerberg vorstellt, du hast da oben auch einen Schotter, dann hast du wirklich einen Sound und unten einen Lehm. Also du hast drei verschiedene Bodentypen.
Von
einem Weingarten. Und das finde ich sehr, sehr spannend und für den Zweigel gefällt mir das sehr, sehr gut dort.
Das heißt, du hast bei so einem Wein dann eigentlich immer ein Mischverhältnis,
genau,
weil der, ja. Der, was weiter unten steht,
genau.
Kriegt vielleicht ein bisschen nasse Füße oder so.
Ich sage immer, aber, ja. Oben am Schotter, da ist es wirklich die heiße Lage, sage ich mal, da wird es wirklich, da pusht es. Dann am Hügel, also am Sand, da ist eh Kagerboden. Das sind sehr kleine Beeren mit einer relativ starken Konzentration. Und unten dann zum Lehm, dann hast du vielleicht die Würze, sage ich mal. Ja. Und die drei verschiedenen Typen, das macht es dann insgesamt aus, finde ich.
Entschuldige, dass da jetzt ich frage, aber ich bin gerade so
on fire.
Tust du das auch unterschiedlich dann lesen? Also gibt's,
nein,
heißt, das ist immer der Weingarten,
genau,
von oben bis unten hast du den ganzen Spiegel unter drin.
Wir schauen sich an. Also es ist zum Beispiel vorher schon so gewesen, du wartest zu und dann irgendwann ist der Punkt, da musst du anfangen zum Ernten. Und das, da darf man nicht dreimal durchgehen. Also wir lassen es wirklich schön reif werden, sage ich mal, aber da muss es zügig gehen. Weil es kann dann sein, dass zwei Tage später schon drüber sind. Und dafür, das ist immer eine Challenge.
Ich habe jetzt gerade so im geistigen Auge einen Vogelflug über Golz so gemacht und eigentlich muss das ja riesig sein, weil wenn ich denke, wie lange man von der Autobahn runterfährt bis zu dem Kreisverkehr, wenn es dort Golz schon anfängt, da sind alles Weingärten, also ja, riesige Flächen, da muss man schauen, kann man sich schon
verdurschen, da man
nicht. Verdurschen wird es nicht.
Wie viele Hektar hat? Also weißt du das vielleicht? Boah,
ich glaube so um die 1000, ja. Aber da bin ich nicht wirklich der Zahlenmensch, aber so ein bisschen um die 1000.
Ja. Na, wunderbar.
Schon eine Fläche.
Wie geht es in den Traditionen dann weiter? Gibt es da schon?
Heißt, wir haben zwei Kinder, also ja. Laurenz und die Anna. 10 und 13 Jahre, also relativ früh noch. Die Anna sagt, Faust, nein, sie macht das nicht. Der Laurin sagt, natürlich, er macht's.
Ja.
Schauen wir mal.
Ja.
Also, ich will Kinder da nicht irgendwas aufzwingen oder so.
Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass natürlich oft auch die Zeit fehlt und das merken die Kinder, okay, das will ich dann gar nicht machen. Ist auch bei mir sicher so, bei meinem Sohn, dass er mit dem, was ich mache, nicht wirklich viel anfangen kann, momentan, aber das kann sich auch später noch ergeben. Und vielleicht traut er sich, vielleicht ist ja dann die Tochter on fire, wie die
Königin
gesagt hat. Ja.
Wie gesagt, es ist noch zu jung, es ist noch zu früh, dass man da wirklich was sagt. Was mir aber schon wichtig ist, sie können weitermachen, aber sie müssen nicht. Ja. Wir wollen schon einen modernen Betrieb übergeben, wenn es dann so wäre, aber es ist kein Zwang drauf, dass man sagt, du musst das jetzt 30 Jahre noch machen.
Ja.
Und ja, das haben wir gesagt, der will Weinbauer werden, oder hat nur ein Problem, wenn er mal bei Barcelona spielt, Profifußballer wird, wieder Weinbauer wird. Habe ich gesagt, wenn das der Fall ist, na, dann werden wir eine Lösung finden, wenn er bei Barcelona spielt.
Wenn er bei Barcelona spielt, hat er Zeit, sich einen Kellermeister anzustellen.
Ja, ich glaube, das geht dann.
Oder dem Papa eine gute Gage zahlen dafür, dass er länger durchhält.
Schwere Verhandlungen werden da geführt.
Bleibt private Zeit?
Ja, es wird besser. Mhm. Also ich muss schon sagen, das ist für uns auch sehr wichtig. Wie wir da gesehen haben, wie das mit dem Vater war, da die ersten 3, 4, 5 Jahre, da hast du nur funktioniert, da haben wir keine Zeit gehabt. Das muss ich schon sagen, also du hast nur reingebuckelt. Aber jetzt, wie soll man das sagen, es hat alles schon ein System. Natürlich muss dahinter sein und ja, 0815 Job ist nicht, aber es ist um einiges besser. Und wir nehmen uns ja wirklich die Zeit. Und dafür sagen wir 25 Hektar oder 24 Hektar, ja, vielleicht 1, 2 Hektar noch dazu, aber irgendwo soll das dann auch genug sein für uns.
Mhm. Und wo trifft man die dann in der Freizeit?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin so gern daheim oder am Neusiedlersee. Viele sagen, fahren wir fort, 1, 2 Tagestrip. Für mich ist es nur Stress. Ich bin eh viel unterwegs. Wenn ich daheim bin, sage ich, unser Hof ist wunderschön, dann fahre ich am Neusiedlersee mit den Kindern oder gehe mit der Tochter, also gehe am Reitplatz mit der Tochter. Ich kann selber nicht reiten, aber ich schaue zu. Oder am Fußballplatz. Und das sind für mich die Erholung.
Ja.
Es ist eh oft so. Ja. Man glaubt dann, man muss in die Ferne schweifen, aber man hat ja fast daheim gar keine Zeit.
Wir sind ja viel unterwegs, weißt du? Ja. Und morgen geht es in die Schweiz, nach Zürich. Ist auch schön, aber es ist eigentlich kein Urlaub. Ne? Das ist, du hast dort Verkostungen und so und du bist auch von in der Früh bis am Abend eingeteilt. Und, ja.
Es ist dann zwar unter Anführungsstrichen ein Urlaub, aber es ist trotzdem wieder Arbeit, also Arbeitsurlaub und Erholung ist dann eher nicht. Also ich weiß nicht,
Erholung finde ich dann wirklich daheim, muss ich sagen. Also wenn am Sonntag die Tieren zu sind und dann angenehm. Ja. Oder Samstagnachmittag, wenn die Ingrid die Verkostung
macht. Das heißt, Öffnungszeiten von euch, also wenn wer kommen sollte, sollte kommen von Montag bis Samstag bitte, weil am Sonntag hat doch mal die Familie Iro.
Perfekt,
Freizeit, super,
ja.
Oder?
Ja. Genau, ja,
das, Sonntag ist zu. Leute, man muss sich die Leute ja erziehen, weil sonst glaubt man kann, die sind ja immer da, die kann kommen, ewig und ja.
Nein, Sonntag, wir freuen uns über jeden Kunde, was kommt, aber wie hast du gesagt, hast von Montag bis Samstag gerne, aber Sonntag soll schon ein Familientag sein.
Tag des Herrn.
Ja, genau. Nichts da.
Ja, bevor wir jetzt da in die spirituelle Schiene abgehen, den Tag des Herrn, darf ich dich entlassen zum kleinen Verhör zum Schluss. Ich lehne mich zurück, koste den Wein noch weiter und die Quarte führt durch das kleine, nicht so schlimm wirkende Feuer.
Mit der Luft wunderbar entwickelt. Ich meine, oder er hat mir die ganze Zeit schon geschmeckt, weil ich mag die Rebsorte auch gern und wenn man eben Holz hat und es ist jetzt nicht überholzt, das ist nicht üppig. Er steht zwar 14% auf dem Etikett, aber ich finde, man kennt es ihm nicht an. Also es ist easy drinking.
Danke.
Auch um 10:30 haben wir jetzt gerade. Und im Glasl wieder noch besser. Und jetzt lege ich los. Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Innereien. Also generell Innereien. Ja.
Kann ich beipflichten. Voll bei dir.
Braucht man nicht. Genau, ist ja nicht. Ich glaube, dass das
gar außer nicht Leber. Gesund ist. Außer Leber.
Nein, Leber, ist
geht nicht. Leber geht gerade und gerade noch. Aber was ist?
Ja, aber sonst
was. Giftungsorgan.
Der ist ja kein alkoholisches Tier. Kein Alkoholiker. Sonst bist du doppelt angesichert.
Der beste Weinmoment meines Lebens war.
Oh, da gibt es so viele. Ganz schwarz zum Sagen, aber es war schon ein sehr intensiver Moment, wenn wir 2012 ein Weingut des Jahres waren, so kurz nach dem Vater sein Tod. Da war ich schon, also es war wirklich intensiv und sehr schön, muss ich sagen.
Da bleibe ich jetzt nochmal kurz drauf hängen, aber jetzt hast du 2014, 2022, 2023 Weingut des Jahres, das haben wir jetzt vorher gar nicht.
Oder Entschuldige, so war 2014, dann war es 12.
Ja. Das sind schon große Auszeichnungen, weil es ist das ganze Burgenland reicht da Weine ein. Das sind mehrere tausende Weine, die da eingereicht werden. Und da, wenn man dann dreimal schon Weingut des Jahres ist, also da kann man sich schon auf die Schulter klopfen.
Kann man sich freuen, ja. Ja. Also es ist wirklich eine schöne Auszeichnung und ja, es spiegelt einfach wieder die harte Arbeit, was du da machst. Und ja, dann
gratuliere nochmal im Nachhinein.
Ja, danke, danke.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Kann ich mich nicht mehr erinnern.
Gut
ausgegangen. Als ich es vergessen habe. Entweder war es nicht so schlimm oder es war so schlimm, dass man es
das irgendwie gelöscht ist.
Hat oder so.
Ich sage jetzt nichts dazu.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
St. Laurent.
Habt ihr den St. Laurent da, also in verschiedenen
Varianten? Wir haben einen klassisch aus St. Laurent Tradition und dann im kräftigen Ausbau St. Laurent Herrschaftswald. Also die zwei Varianten gibt es.
Und wie bist du eigentlich auf das gekommen, dass du das unbedingt haben möchtest?
Wir haben im Betrieb davor da Zweigel und Blaufränkisch gehabt und dann war St. Laurent für mich naheliegend. Dann haben wir, du hast mir gedacht, okay, St. Laurent würde mir gefallen. Dann hast du einige probiert und das habe ich sehr spannend gefunden und seitdem haben wir dann
und St. Laurent. Gut, passt. Mein perfektes Katerfrühstück.
Mein perfektes Katerfrühstück. Bin mal jünger geworden, in der Früh ein kurz kleines Bier dazu, zum Aufstehen, hat ganz gut funktioniert. Funktioniert jetzt nicht mehr.
Also, wirklich?
Nein,
schaffe ich nicht mehr. Was passiert dann? Dann wird es noch ärger.
Ja, ich probiere es gar nicht mehr, ich sage es ehrlich, wie es ist. Nein, Katerfrühstück, Kaffee und ein gutes Semmel, gutes Gebäck. Gebäck ist ganz wichtig. Mhm. Das, ja.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Immer wieder gerne mit meiner Frau.
Das ist schön.
Ja.
Sehr schön.
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Ja, peinlich weiß ich nicht, aber wie die Kinder noch sehr, sehr klein waren und mehr Essen unterm Tisch gelegen ist, wie oben am Tisch. Ja, das war so der peinlichste. Oder?
Ja.
So, ja. Nicht aber so schöne Moment, sage ich mal.
Das haben ja eh alle Eltern.
Ja, also. Ich glaube, kann man nachvollziehen.
Ich bin gestern in Wien gewesen und war in einem gehobeneren. Bin bei einem gehobenen Lokal vorbeigegangen, auch aus einer Winzerfamilie. Und da war ich mit meinem Sohn damals, da war er noch sehr klein, hat alles brav gegessen. Aber dann hat es dann noch, wir haben den Koch gekannt und der hat dann noch das gut gemeint und hat ihm noch Heidelbeer-Muffin und sowas gegeben. Mhm. Und den hat er dann in flüssiger Form auf den Teller wieder
wiedergegeben.
Und ja, aber ja, das passiert
heute. Kommt vor, also das ist nicht peinlich oder irgendwas, aber ja. Was, mein Gott.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Ich muss ehrlich gestehen, so ein guter Schweinsbraten kann schon was. Aber den liebe ich nicht heimlich, den liebe ich offen.
Offiziell. Also, ja. Meine Tochter ist auch so, also ich koche sowas nicht daheim, weil Vegetarier und Schweinsbraten machen, das vertragt sich nicht so ganz. Hm. Und wenn wir wohin kommen und es gibt einen Schweinsbraten, das ist das Erste, was er sich sofort bestellt. Also,
ja.
Meine Tochter geht
guten Geschmack, die Tochter.
Ja. Wobei, okay, ich kann das nicht nachfühlen, aber als Vegetarier und dann einen Schweinsbraten selber machen und den Geruch zu haben, da kann man seinen Prinzipien schwer treu bleiben, glaube ich, oder? Oder ist das bei dir gar nicht so?
Nein, also das brauche ich
komplett
nicht.
Weg?
Nein, okay. Ja, ist weg. Okay. Ja. Das ist vorher so erloschen.
Okay, na gut.
Und ich müsste das ja vorher kaufen und mir reicht es schon, wenn ich beim Fleischhocker reingehe, weil es hat einen komischen Geruch in einem Fleischhocker oder Fleischhackerei oder wie auch immer man, Metzger oder wie auch immer man das jetzt nennt, das hat einen eigenen Geruch und das und da fängt schon an.
Kann man schon vorstellen, ja.
Da fängt schon an und da kann man die gar nicht rein und so, so aus dem Supermarkt so verschweißte Ware, das war nicht so meins.
Noch schlimmer.
Ja, genau, von der Qualität her und ja, nein.
Hm. Na gut, war auch ein Blauschloss deinen Gefühls.
Ja, wenn wir halt schon spirituell sind. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Die 25er. Also die Top-Sachen, 25, Cabernet Franc-Reserve oder das Meisterwerk, sage ich mal, unser Cuvée, Top-Cuvée. Also der in 10 Jahren, das wird sicher super. Mhm. Also das kann man richtig gut vorstellen.
Das heißt dann unsere Hörer nach außen, 25er-Jahrgang, jetzt ja. Kaufen und dann...
Absolut, also 25 Jahre, wirklich super. Also ja. Ich bin immer, ich will nicht immer sagen, ein Jahrtausendjahrgang oder Jahrhundertjahrgang, das ist so inflationär schon. Und ich war heuer ein bisschen skeptisch, weil ich schon im August gesagt habe, das wird ein Spitzenjahr, ein Millenniumsjahrgang oder Jahrtausendjahrgang. Aber er ist wirklich gut. Also der Jahrgang ist wirklich super, muss ich sagen. Frisch, aber trotzdem Power, Struktur, nicht überladen, also wirklich gut.
Was hättest du noch sagen für Jahrgänge, was man sich so vom Iro auf Zeiten legen sollte?
19 zum Beispiel, das ist ganz spannend. Ich glaube, ich tue mir mit den Jahrgängen schon fast so schwer, aber es war 19, da haben wir einen Zweigelt Ungerberg gehabt, der hat Landessieger geworden, Salonsieger, also Bundessieger und Falstaffsieger. Das hat es noch nie gegeben, dass ein Wein, also die drei Sachen gewinnt und das ist natürlich auch spitze.
Okay.
Also
hast du noch was? Gibt es da noch was? Kann man noch kaufen?
Das kann man aufs Weingut kommen, dann machen wir Flascherl miteinander. Also zum Kaufen gibt es dann nicht mehr, aber zum Probieren.
Okay. Wenn er gut aufgeregt ist, der Markus, und man brav einkauft, dann wird es so ein Gusto-Stückerl zum Kosten
sowieso
geben.
Sowieso.
Ja, meine Abschlussfrage, damit wir dann alle noch unseren Wein genießen können, oder die zwei Weine. Mein letztes Glas Wein soll sein.
Boah, ganz schwierig, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube, sehr. Glas Wein soll sein. Naja, muss man sagen, St. Laurent ist meine Lieblingssorte, dann wird es doch der St. Laurent sein, sage ich mal. Aber über das machen Sie jetzt noch keine Gedanken.
Genau.
Auf jeden Fall zufrieden mit Frau und Kinder.
Absolut.
Und zusammen und genau. Zurückblicken auf weitere Erfolge, die schon waren und auch dann weiterkommen werden, hoffentlich. Wir dürfen uns bedanken für ein nettes Gespräch. Für mich kann man sagen, aus der bunten Vielfalt des Golds sehr interessant, dich kennenzulernen. Wir werden die Weine in den Shownotes verlinken. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Und in diesem Sinne, Prost, Mahlzeit.
Prost. Prost, zum Wohle.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.